Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 43 vom Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute begrüßen wir unseren Rekordlöwen, den Spieler mit den meisten Einsätzen im Löwentrikot. Hallo Patrick Krötzki.
Hallo.
Als Löwen-Urgestein ist Johnny heute auch schon zum dritten Mal bei uns zu Gast und zieht damit jetzt gleich mit Arndt Schmidt, wer nochmal reinhören möchte, in die ersten beiden Podcast-Ausgaben, das ist ja so ein kleiner Service von uns, Folge 10 und 30. Da ist 43 jetzt aber irgendwie eigentlich zu krumm für Johnny, finde ich. Also Folge 10 und Folge 30 waren die ersten beiden Podcasts mit dir. Da haben wir natürlich auch sehr, sehr viel über dich und deine Karriere gesprochen. Jetzt geht's in erster Linie mal um die Löwen aktuell.
Löwen aktuell.
Hier geht es um das aktuelle sportliche Geschehen. In der letzten Ausgabe haben wir gemeinsam mit Andy das Ausscheiden aus der Euroleague verarbeitet, kann man so sagen, aus der European League. So einen kleinen pädagogischen Stuhlkreis haben wir hier quasi gemacht. Seitdem gab es jetzt eine Niederlage in Stuttgart, ein Sieg in Leipzig im DHB-Pokal und ein Unentschieden am letzten Sonntag beim BHC. Also von allem irgendwie etwas. Wie fällt dein Fazit aus diesen drei Partien?
Ja, so wie sich die Spiele auch anhören, ziemlich gemischt. Also gerade das Spiel in Stuttgart war schon nochmal ein Tiefpunkt. Es war ja nochmal nach der enttäuschenden Woche haben wir es dann eben auch irgendwie nicht geschafft, dann ja alles reinzubringen und ein gutes Spiel dann abzuliefern und diese Enttäuschung auch vom Ausscheiden in der European League abzuschütteln. Ja, sind einfach über das ganze Spiel nicht auf das Niveau gekommen, das wir uns vorstellen und vorgestellt haben. Und das war schon sehr ernüchternd nach dem Spiel. Ist jetzt allerdings auch schon ein bisschen her. Und seitdem ist auch wieder viel passiert. Und wir haben uns dann klar danach intensiv damit befasst und zusammengesetzt. Und ich fand gerade das Spiel in Leipzig, weil da war dann schon viel Druck auch da. Wir machen uns den Druck natürlich auch selbst, weil wir ganz viel bessere oder viel, viel bessere Leistungen von uns erwarten. Und da war schon viel Druck da und das haben wir dann sehr, sehr gut gelöst, vor allem defensiv gegen den BHC eigentlich auch defensiv sehr gut gelöst und eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht, finde ich, aber werfen halt dann in den letzten 5 Minuten den Sieg so ein bisschen weg und das ist schade, aber trotz alledem kriegen wir jetzt zweimal, ich glaube einmal 24, einmal 25 Gegentore und gerade defensiv haben wir uns deutlich stabilisiert. Absolut. Und das sah jetzt schon die letzten beiden Spiele dann deutlich besser aus als auch in den Spielen davor. Selbst gegen Göpping haben wir über 30 Tore bekommen und ich habe das Gefühl, die Abwehr findet sich vor allem in der 5-1-Formation mehr und mehr. Katze hat dazu zwei gute Spiele gemacht und das hat uns gut getan.
Aber jetzt mal unter uns beiden Gebetsschwestern, ist das nicht einfach auch normal für eine Mannschaft, die so viele wichtige neue Ankerpunkte bekommen hat?
Ja, man hofft sich das natürlich anders zu Saisonbeginn. Es hat sich auch alles sehr gut angegangen im Training, sah sehr gut aus, auch in den Vorbereitungsspielen, aber wir wussten auch, dass es sich dann erst das wahre Gesicht zeigt, wenn man eben mal in kritische Situationen kommt und mal ein paar Niederlagen vielleicht auch einstecken musste und dann zeigt sich erst, wo eine Mannschaft wirklich steht und wie alles zusammenpasst. Und ja, ich glaube halt einfach auch, dass die vielleicht vielen negativen Dinge, die auch in den letzten 2 Jahren passiert sind, wo es ergebnistechnisch auch viel nicht gepasst hat, das kriegt man nicht alles raus innerhalb von einer 6-wöchigen Vorbereitung, sondern das ist ein längerer Prozess und das sieht man jetzt leider auch schmerzhaft in den Spielen, aber wir und auch vor allem das Trainerteam, wir versuchen uns da Tag für Tag rauszuarbeiten, um dann einfach konstantere Leistungen zeigen zu können.
Willst du damit andeuten, dass man mit einem 30-Kilometer-Marsch auf einen Berg nicht alle Probleme lösen kann?
Definitiv nicht. Vielleicht ein paar neue noch schaffen.
Aber natürlich ein Thema auch, alles Auswärtsspiele. Ich meine, diese Phasen haben wir bei den Löwen ja immer. Das hat ja auch was mit Hallenverfügbarkeiten, jetzt auch ein bisschen mit Lospech, sage ich mal, zu tun. Deswegen wart ihr jetzt sehr, sehr lange am Stück mal wieder auswärts unterwegs. Wird das auswärts jetzt auch wieder schwieriger, wo jetzt natürlich auch in den anderen Hallen wieder Fans vor Ort sind? Vor allen Dingen in Stuttgart war es ganz schön voll.
Ja, auswärts ist sowieso immer in der Bundesliga schwierig und das haben wir die letzten Jahre auch ohne Zuschauer mitbekommen und alle Mannschaften oder ich finde, dass so dieses Gefälle in der Bundesliga hat sich ein bisschen verschoben. Also das ist nicht mehr so Das sieht man ja an allen Ergebnissen, nicht nur an unseren Ergebnissen, dass eben die ersten beiden Mannschaften der Tabelle gewinnen, nicht so im Vorbeigehen gegen Platz 17 und 18. Das ist einfach so und da müssen wir auch einfach demütiger sein und auch wissen, dass diese Punkte auch ganz, ganz viel wert sind. Und deshalb ist es egal, wo man spielt, auswärts immer ein richtig schwieriges Spiel. Aber klar, in Stuttgart war eine Bombenstimmung. Muss auch sagen, die standen auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Die hatten bis dahin gar keinen Punkt. Und bei denen lief halt dann wirklich auch viel zusammen. Soll aber natürlich nicht heißen, dass wir das Spiel nicht gewinnen sollen.
Grundsätzlich ist das ja, wenn man das mal als Handballfan generell sieht und auch auf den Handballsport in Deutschland generell guckt, ist das eine gute Entwicklung, wenn die Liga enger zusammenrückt, weil sie dann einfach nicht mehr so vorhersehbar ist. Eventuell wird es ja dann jetzt, wenn man jetzt an allen Ecken und Enden liest, jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab kurz, aber wenn du jetzt dann liest, dass der ein oder andere Superstar der Erst- und Zweitplatzierten dann jetzt vielleicht doch auch nochmal die Biege macht, ist natürlich die Frage, wie das in den nächsten Jahren wird. Es kann halt ein richtig geiles Produkt wieder werden, wo auch einfach Spannung mit drin ist, wo halt nicht vorher klar ist, dass die schwarz-weißen Meister werden.
Ja, so war es die letzten Jahre ja auch. Also wir haben es ja letztes Jahr selbst mit in der Hand gehabt. Also wenn es am letzten Spieltag um den letzten Wurf geht, dann ist das ja schon krass für eine Liga. Und das ist ja seit Jahren eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal von der Bundesliga in Handball Europa. Und klar, wenn dann irgendwo ein paar Topspieler vielleicht auch wegbrechen, dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen enger. Ja. Aber die ganze Dichte in der Liga, gerade von Platz 1 bis Platz 8 ist sehr dicht zusammengerückt und dann die in Anführungszeichen früher schlechteren Mannschaften sind auch deutlich besser geworden.
Auf die Frage, auf was er sich am meisten beim nächsten Heimspiel freut, hat Klaus Gärtner gesagt, nicht im Bus sitzen zu müssen. Aber was freust du dich am meisten beim nächsten Heimspiel?
Wieder auf die Zuschauer. Also das war schon gegen Göppingen richtig geil, wieder zu spüren, dass viele Leute da sind und wie die Leute uns auch pushen können in der Halle und das nach so langer Zeit ohne Zuschauer beziehungsweise mit 250 dann gegen Ende der Saison, war das ein unglaubliches Gefühl. Das ist fast, als wird man das wieder zum ersten Mal erleben und das gibt einem ganz viel und darauf freue ich mich definitiv am meisten.
Ich freue mich da auch schon sehr wieder drauf. Es wird auch wohl relativ voll, habe ich mir sagen lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Trotzdem natürlich, wenn ihr das hört und noch keine Karte habt, dann solltet ihr euch schnell noch was besorgen. Wir spielen gegen Leipzig. Die hatten wir dann erst vor, ich glaube, anderthalb Wochen. Glaubst du, dass die mit so einer richtigen Portion Wut im Bauch kommen, aufgrund des Ausscheidens im Pokal?
Ich glaube, die werden ihre Lehren daraus gezogen haben. Ob sie jetzt wütend kommen, das weiß ich nicht. Aber Leipzig hat auch letztes Jahr hier gewonnen. Die wissen schon, dass auch was gehen kann für sie, wenn sie einen sehr guten Tag hat und werden an sich glauben und waren eben auch in der Drucksituation am letzten Bundesligaspieltag und haben da zu Hause auch sehr souverän gegen Stuttgart gewonnen. Und die werden jetzt wieder mit ein bisschen mehr Rückenwind vielleicht kommen. Ich denke, die werden sich intensiv auf unsere 5-1-Deckung vorbereiten, weil das kam vielleicht beim Pokalspiel ein bisschen überraschender für sie. Und deshalb wird es sowieso gegen Leipzig auch immer ein schwieriges Spiel, ein unangenehmer Gegner. Und es ist mittlerweile, da sind wir eigentlich beim nächsten Punkt in der Bundesliga. Es gibt kaum noch Mannschaften, die irgendwo selbst zu den großen Mannschaften auswärts hinfahren und nicht daran glauben, dass vielleicht was möglich ist. Das gibt's so gut wie nicht mehr und das spürt man dann eben auch in jedem Heimspiel.
Ja, vor allem ist André Haber ja auch ein Taktikfuchs, ne? Das ist ja so einer, der so ein Spiel auch mal lesen kann und dann auf einmal ganz komische Sachen macht.
Ja, da kommen schon ein paar überraschende Sachen manchmal und das finde ich cool, dass man da mal ein bisschen was ausprobiert. Letztes Jahr hatten die diese Manndeckung in eigener Überzahl, das kam schon für viele Mannschaften überraschend.
Auch für uns vor allen Dingen. Also ich erinnere mich an das Heimspiel gegen Leipzig, ungern, aber ich erinnere mich, das war, du hast gerade gesagt, sie hatten einen guten Tag, also das ist glaube ich fast Untertreibung, bei denen lief ja alles rein in diesem Spiel.
Ja,
das war der erste Tiefpunkt in der letzten Saison.
Ja, das stimmt, da lief es bis dahin eigentlich ziemlich gut und da war es schon eine der höchsten Niederlagen zu Hause in den letzten Jahren, glaube ich auch.
Aber trotzdem eine Mannschaft, die sich ähnlich wie bei uns, die sich auch erstmal finden muss. Vor allen Dingen natürlich der Abgang von Philipp Weber hat da natürlich eine riesige Lücke gerissen. Luka Witzke soll das langfristig als Spielmacher lösen. Ich bin großer Fan von ihm. Ist das auch ein Spieler, dem du auch gerne beim Spielen zuschaust? Jetzt vielleicht nicht im direkten Duell, aber...
Ja, ich finde die Entwicklung von ihm einfach cool. Man sieht schon, dass er Jahr für Jahr so mehr in eine Führungsposition in der Mannschaft reingekommen ist, war letztes Jahr schon in vielen Spielen sehr spielbestimmend und jetzt merkt man schon, dass es der Go-To-Guy einfach bei Leipzig ist, der sich auch in den entscheidenden Phasen dann die Bälle nimmt und die Würfe nimmt, und es ist eine tolle Entwicklung auf jeden Fall von einem jungen deutschen Spieler.
Sind wir auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist wieder was ganz anderes. Die Leute sind in der Halle, die Stimmung ist wieder da, die Unterstützung ist wieder da. Ich freue mich sehr auf Samstag, wenn wir mal generell auf die Liga, jetzt auf die aktuelle gucken. Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Oh, es hat mich am meisten überrascht, eigentlich gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Unsere Ergebnisse vielleicht, unsere derzeitige schlechte Tabellensituation. Weil das
auch nicht mal Hamburg oder so?
Ja.
Hast du gedacht, dass die sofort wieder so on point da sind?
Ja, ich habe schon gedacht, dass da was möglich ist, weil die eine Euphorie haben, nimmt man vom Aufstieg auch immer ein bisschen mit und haben mit Yogi Bitter einen mega Torhüter verpflichtet, der Gefühl Stuttgart über Jahre in der Liga gehalten hat, war da schon ein eigener, hat schon eine eigene Qualität noch, selbst in seinem hohen Alter.
Ja.
Und haben einfach ein paar gute Verpflichtungen gemacht und nehmen noch ein bisschen die Euphorie mit, dazu eine Riesenhalle, die gut besucht war bei den ersten Spielen, und ja, dass sie jetzt gegen Wetzlar gewinnen, gegen uns gewinnen, das ist sicher überraschend, aber ich habe schon gedacht, dass die einige Punkte holen werden.
Also, dass sie nicht gegen den Abstieg spielen, hatte ich mir auch schon gedacht, ehrlicherweise, weil dafür ist dieses Gebilde auch einfach, glaube ich, zu groß da. Dafür ist auch vielleicht auch viel zu viel Erfahrung an manchen Stellen dort vorhanden, sodass es da halt kein typischer Aufsteiger. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal so unterstreichen. Die sind wiedergekommen, um dabei zu bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten, Magdeburg sieht sehr stark aus und jetzt gerade, wie nennt man sie jetzt, Clubweltmeister?
Ja, ich glaube, so ist die Bezeichnung.
Ja. Ich weiß immer nicht so genau, wie viel sportlichen Wert man dieser Veranstaltung beimessen kann. Ich glaube, hauptsächlich fährt man dahin, um Geld zu verdienen. Das hat Berlin ja auch viele Jahre lang so gemacht. Trotzdem, selbstverständlich, Finale gegen Barcelona gewonnen. Das ist schon nicht so schlecht. Und Aalborg hatten sie dann im Halbfinale. Wie schätzt du Magdeburg ein? Können die dieses Mal ganz oben mitspielen?
Das wird spannend auf jeden Fall zu sehen. Also Magdeburg macht einen sehr stabilen Eindruck. Der Oma Inge Magnusson hat seine Form von letztem Jahr behalten.
Liebevoll Oma Inge genannt übrigens in Magdeburg, finde ich total witzig.
Stark, ja. Nochmal eine Schippe vielleicht sogar draufgelegt, also sehr spielbestimmender Spieler bei denen, und das passt einfach ziemlich viel bei denen zusammen, haben fast in jedem Spiel auch eine gute Torhüterleistung, und da merkt man auch, was sich in den Jahren eben dort in Magdeburg auch aufgebaut hat, und da greift ein Rad im Moment ins andere, und die versuchen, die schwimmen auch so ein bisschen auf so einer Welle und versuchen das laufen zu lassen, und es wird jetzt schon sehr interessant und spannend zu sehen, wenn dann die Spiele gegen die Top-Mannschaften der Liga auch kommen.
Magdeburg ist eine dieser Teams, das mir einfach eine große Hoffnung und einen großen Optimismus auf unsere Zukunft auch macht, weil Magdeburg beweist, das geht nicht von heute auf morgen. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du einen Umbruch hast, dann hast du einen Umbruch, und dann muss dieses eine Rädchen auf das andere, das muss halt einfach irgendwie zusammenspielen. Und ähnlich sehe ich das bei uns halt auch. Wenn wir da geduldig sind, geduldig bleiben, dann werden wir in diese Spur auch wieder zurückfinden.
Ja, hoffentlich. Also Magdeburg zeigt es auf jeden Fall, dass auch die Kontinuität auf gewissen Positionen, auf der Trainerposition, auf der Position in der sportlichen Leitung, da ist viel Kontinuität über die Jahre, viele richtige Entscheidungen getroffen wurden, und das zahlt sich dann auch aus.
Die haben auf der Trainerbank halt auch bekloppt, ne? Also positiv bekloppt.
Ja, ich glaube, im Spiel schon speziell, aber was er mit der Mannschaft macht und wie er die Jungs erreicht, das spricht, glaube ich, für sich.
Absolut. Er lebt das halt auch. Aber da ist ja auch, wie nennt man das, Stallgeruch? Ist ja auch bei ihm auch ohne Ende vorhanden bei Benno Wiegert. Schauen wir auf uns. Nach Leipzig geht's für uns nach Wetzlar. Das könnte eines der schwierigeren Auswärtsspiele werden in dieser Saison generell. Dann zu Hause gegen Balingen. Dann sind wieder schwäbische Wochen bei uns. Dann ist Länderspielpause, dann steht der Tag des Handballs an. Gibt es für diese Spiele bis Ende des Monats irgendwie ein Ziel? Habt ihr euch da was formuliert oder sagt ihr, wir nehmen alles Spiel von Spiel zu Spiel?
Ja, ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, sich da hinzusetzen und sagen, okay, da spielen wir gegen die, müssen wir zwei Punkte holen. Wir sind sowieso alles Leistungssportler und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Egal, auch wenn wir gegen Kiel spielen, wollen wir gewinnen. Und deshalb, klar, das sind Mannschaften, die rein vom Papier vielleicht eher hinter uns stehen sollen in der Tabelle, aber wie wir eben schon besprochen haben, wissen wir auch, dass jedes Spiel gerade auswärts sehr, sehr schwieriges Spiel ist. Wetzlar verkauft sich, finde ich, nach außen hin immer so ein bisschen unter Wert und unter der eigentlichen Klasse. Die haben schon eine richtig gute Mannschaft mittlerweile beisammen, mit Ben Matschke auch einen Top-Trainer nochmal verpflichtet. Und ja, wenn man die Mannschaft da sieht, ist fast auf jeder Position ein Nationalspieler von irgendeiner Nationalität und das spricht, glaube ich, schon für sich.
Ja, vor allem auch genauso, also egal wie schlecht Hannover dieses Jahr offensichtlich drauf ist, die haben fast unseren Liga-Rekord gebrochen mit dem höchsten Sieg zu Hause gegen Hannover mit, ich glaube, plus 22. Wetzlar ist dieses Jahr, die letzten Jahre ist diese Entwicklung auch schon da, aber dieses Jahr ganz besonders stark, finde ich. Liest du momentan Zeitungen, Magazine, Social Media über die Löwen oder sparst du dir das?
Mache ich generell, ehrlich gesagt, ziemlich wenig. Also Social Media sowieso nicht. Zeitung ganz, ganz selten. Mhm. Aber das ist jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht situationsabhängig, sondern mir bringt es nichts. Mhm. Also ich sehe da keinen Mehrwert dahinter für mich persönlich. Und genau, ich habe ein gutes Zitat von Luis Enrique gelesen, der, ja, ich glaube, wortwörtlich versuche ich zusammenzukriegen, gesagt hat, die Leute, die das beurteilen und darüber schreiben, was da auf dem Platz passiert, die haben in der Regel eigentlich weniger Ahnung von dem, was da passiert. Muss man ja sagen, stimmt hoffentlich auch. Und deshalb sehe ich da für mich jetzt nicht unbedingt einen Mehrwert. Und wie mich jetzt ein Journalist oder wie uns ein Journalist bewertet, das ist mir dann in erster Linie, ehrlich gesagt, vielleicht 10-12-rangig, da kommen viele andere Meinungen davor.
Also klar ist auf jeden Fall, man liest überall, wo man es nicht lesen will, von einer unfassbar großen Krise bei den Rhein-Neckar-Löwen. Was ich immer krass finde ist, ich lese von Krise, von gefühlt fällt hier alles zusammen, das Schalke des Handballs, wie ich als Schalke-Fan traurig anmerken kann. Aber wenn ich hier in die Trainingshalle komme oder euch so sehe, wie ihr miteinander umgeht, habe ich diesen Eindruck überhaupt nicht. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwas verkehrt läuft, sondern ihr seid eine, das ist ja mein Eindruck von außen, der im Endeffekt genauso wenig wert ist wahrscheinlich wie der von dem Journalisten, aber ich finde, dass man merkt, dass ihr ein Team seid und dass ihr zusammenhaltet.
Ja, das sehen wir auf jeden Fall. Also das ist so eine Baustelle, oder die wir in den 6 Wochen auf jeden Fall der Vorbereitung auf jeden Fall kleiner gemacht haben. Da sind wir schon sehr zusammengerückt und da stimmt mannschaftsintern ziemlich viel und wir halten da zusammen. Ich glaube, man sieht es auch selbst an Spielen, wenn wir jetzt vielleicht nicht so erfolgreich waren, aber die Bank ist immer voll dabei und da ist eine ganz andere Stimmung so in der Mannschaft. Das ist, glaube ich, das spürt man auch, wenn man auf dem Spielfeld steht, wenn man auf der Bank sitzt. Leider hat sich das in den Ergebnissen noch nicht so niedergeschlagen und klar, am Ende sind wir im Profisport und werden an den Ergebnissen gemessen. Ist auch richtig so, weil wir sind Leistungssportler und da geht es darum, Leistung zu bringen. Aber wir sind einfach dabei, Sachen voranzutreiben, Sachen anzuschieben und das dauert halt einfach ein bisschen. Klar, sind immer noch viele Leute da und die Mannschaft ist gut genug, um oben mitzuspielen, aber wir brauchen einfach viel, viel Kontinuität, viel Zeit und es muss sich was entwickeln wieder. Wir können nicht erwarten, dass wir nach ja, solchen Jahren, die wir jetzt hinter uns haben, dann auf einmal sagen, okay, wir spielen jetzt sofort wieder um die Champions League Plätze, sondern das muss Schritt für Schritt gehen.
Aber was macht das mit dir oder mit der Mannschaft, wenn ihr dann mitbekommt, dass es in Pressekonferenzen nach Spielen so viel Druck, so viel Nachfragerei von einzelnen Medien, die ich jetzt hier nicht näher nennen möchte, kommt, sodass sich dann der Trainer, bei dem wir Gott froh sind, dass er dieses Jahr diese Cheftrainerrolle übernimmt, sich mehr oder weniger dazu genötigt fühlt, in einer Journalistenrunde seinen Rücktritt anzubieten, was er ja so in der Form auch gar nicht gesagt hat.
Ja, ist halt, man muss ja auf der einen Seite auch sagen, wir haben uns ja gewisse Sachen auch erarbeitet. Also, dass Leute, Journalisten, Zuschauer hohe Erwartungen an uns haben, kommt ja nur auch daher, weil wir in den letzten fünf Jahren so sehr erfolgreich waren und den Verein so an die Spitze auch gebracht haben. Und klar sind da irgendwo Erwartungen da, aber wir müssen halt auch wieder lernen, Sachen realistisch einzuschätzen. Wir müssen demütig werden, wir müssen uns über die kleinen Sachen freuen und wir müssen was aufbauen. Und es war einfach zu viel Chaos einfach in den letzten Jahren und da da funktioniert das nicht einfach so, sondern wir müssen ein Grundgerüst aufbauen, müssen das punktuell verstärken und dann wird man hier auch wieder erfolgreich sein, weil die Strukturen passen, die Leute, die jetzt das Sagen haben, wie ein Klaus, der lange dabei ist, der nächstes Jahr wieder in eine andere Richtung als Co-Trainer dann wieder zurücktritt. Aber er ist jetzt schon dabei, Dinge voranzutreiben und nächstes Jahr mit dem neuen Trainer ist dann hoffentlich eine nächste Konstante da, die über die nächsten Jahre auch da bleiben kann und soll. Und das, klar, es kommt nicht alles von alleine, man kann nicht alles auch so planen, aber ich glaube, die ersten wichtigen Schritte sind gemacht und da muss jetzt einfach ein bisschen Ruhe einkehren und dann auch geschaut werden, dass wir in Ruhe arbeiten können und auch ja vielleicht die Erwartungen nicht zu hoch hängen zu lassen, auch wenn es ja selbst uns Spielern schwerfällt, weil wir im Moment so diese Achterbahn der Gefühle irgendwie auch immer haben und nach den ganzen erfolgreichen Jahren ist es schon nicht so einfach, dann auch ein bisschen seine eigenen Erwartungen dann auch runterzuschrauben.
Weil ich höre überall, dass Klaus überragende Arbeit leistet. Und zwar von den Leuten, wo es mir wichtig ist, dass ich das von denen höre. Weil es ist mir tatsächlich, so wie du es auch schon sagst, keiner von diesen Schreiberlingen, die da in der Zeitung irgendwas absondern, sitzt doch hier beim Training und guckt dazu. Also können wir ja hier in diesem Format auch einfach mal eine Lanze dafür brechen, dass Klaus Gärtner nicht so viel verkehrt macht, wie das jeder gerade in diesen Medien meint raushauen zu müssen, oder sehe ich das verkehrt?
Nee, er macht einen sehr guten Job. Er investiert so viel darin, dass wir erfolgreich sein können. Für ihn tut es ja einem am meisten leid, eigentlich, dass es jetzt in den ersten Wochen nicht so gepasst hat. Und er ist in Anführungsstrichen da die ärmste Sau, weil er hat es jetzt übernommen für das eine Jahr, was eh schon keine einfache Situation ist. Und dann bleiben jetzt noch so ein bisschen die Erfolge aus. Aber wir mannschaftsintern wissen das, glaube ich, gut einzuschätzen.
Es ist auf jeden Fall klar, so wie du es gesagt hast, wir müssen aus dieser Situation alle raus. Und das geht schneller, davon bin ich im Übrigen auch überzeugt, es geht schneller aus dieser Situation raus, wenn unsere Fans und unsere, die Menschen, die diesem Verein nahestehen und unterstützen, dass die dann tatsächlich auch dazu stehen und diese Geduld auch mitbringen. Weil alles andere bringt halt einfach dann auch eine gewisse gewisse Misstöne finde ich in so einen Verein auch irgendwie rein. Also deshalb meine Empfehlung an alle Fans, die uns hier zuhören, das sind ja immer einige, wir haben ja sehr hohe Einschaltquoten, lest einfach bitte weniger Zeitung, tut mir den Gefallen, weil kommt einfach mit guter Laune zum Heimspiel, unterstützt unsere Mannschaft, das ist viel, viel wichtiger, als dass ihr euch lustige Fantasy-Geschichten in Zeitungen durchlest. Das kurz mal an diese Stelle. Könnt ihr dann auch am Samstag schon machen, 20:30 spielen wir gegen Leipzig. Es gibt auch noch Tickets an der Abendkasse ab 19 Uhr. Und das ist jetzt der Moment, wo wir ganz unauffällig in eine zweite Kategorie einbiegen. Und die wird dann jetzt auch dann ein bisschen, jetzt haben wir einen Punkt dran gemacht und jetzt werden wir wieder ein bisschen besser gelaunt.
Löwen privat.
Johnny, wir haben ja schon ausführlich mit dir über dich, die Familie, deine Karriere und so weiter gesprochen. Wie geht's den Zwillingen?
Sehr gut. Die entwickeln sich sehr gut und macht sehr viel Spaß mit denen zusammen.
Aber halten einen auch wahrscheinlich gut auf Trab, oder?
Ja, klar, sehr. Aber das ist irgendwie auch das Spannende.
Ja, langweilig wird's wahrscheinlich auch nicht mit deinem Nachwuchskollegen Mamadou Diokou, oder?
Nee, mit dem wird's definitiv nicht langweilig. Also da wird es für jeden Spaß zu haben und das macht auch Spaß, mit dem im Training zu sein.
In seinem Porträt auf unserer Website rhein-neckar-löwen.de, gerne mal durchlesen, wer es noch nicht getan hat, hat er erzählt, dass er dich bisher nur aus dem Fernsehen kannte, zu dir aufgeblickt hat und sich jetzt riesig freut, mit dir zusammenzuspielen. Hast du ihm schon ein bisschen was beibringen können?
Ja, was beibringen? Finde ich schwierig, so das so runterzureden oder darüber das so eins zu eins umzusetzen, aber klar versuche ich ihm zu helfen, wo ich kann, auf dem Handballspielfeld, aber auch daneben und versuche ihm da einfach jegliche Fragen, die er vielleicht irgendwie hat, zu unterstützen oder vielleicht sogar auch schon zu beantworten und den ein oder anderen Hinweis sicher zu geben, aber er macht das schon in jedem Training eigentlich auf jeden Fall gut und deshalb bin ich auch ein Fan davon eigentlich, dass sich Leute auch selbst entwickeln und ihren eigenen Weg finden. Aber klar, wo, wenn es irgendwo Möglichkeiten gibt, wo ich helfen kann, dann bin ich der Erste, der da ist.
Ich bewundere seine Energie. Dieses, auch wenn er dann ein Tor macht und dann diesen Jubel macht, das ist, kommt, glaube ich, aus irgendeinem Hip-Hop-Lied, was die, glaube ich, alle hören, King Kong Kong irgendwas. Und ich finde einfach seine Energie, der ist auch immer nur am Lachen. Also ist der wirklich immer gut gelaunt oder hast du den auch schon mal schlecht gelaunt erlebt?
Ja, heute im Training ging es ein bisschen härter zu beim Fußball, da war die Laune nicht mehr ganz so gut. Aber ich würde sagen, 80% sehr gute Laune.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er bei uns ist. Aber natürlich, wir haben es gerade kurz gehabt, das Niveau in der Handball-Bundesliga, das steigt, es wird alles irgendwie enger. Das macht es für so einen jungen Kerl natürlich auch nicht einfacher, in der HBL Fuß zu fassen, oder?
Ja, sicher. Und es ist auch nochmal ein Riesenunterschied, ob man eben bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt oder ob man gegen einen Abstieg spielt. Klar, wenn man neu in der Liga kommt, muss man das auch erst alles kennenlernen, wie alles abläuft. Und wenn man aus einer schwächeren Liga im Durchschnitt wie Spanien zum Beispiel kommt, dann weiß man eben nicht, dass man gegen den Vorletzten auch ganz, ganz viel zeigen muss, um das Spiel zu gewinnen, ohne jetzt das so ein bisschen zu hoch zu reden. Aber jeder Spieler, das ist eigentlich eine Beobachtung, was ich hier bei allen Spielern habe, die aus dem Ausland gekommen sind, dass so das erste Jahr auch so ein bisschen dazu dient, ja, das alles, sich an alles zu gewöhnen und an alle Gegebenheiten, die Bundesliga eben mit sich bringt, zu gewöhnen. Und das ist was ganz Normales.
Ja, in Barcelona ist krass. Ich hatte irgendwann vor 2 Jahren, wollte ich mal wetten und da brauchte ich noch eine so eine Wette, die sicher war, in so einer Sechser-Kombi. Und da habe ich gedacht, komm, wettest du auf Barcelona in einem Ligaspiel? Das ist gar nicht möglich. Ist nicht möglich, weil...
Ich glaube, der letzte Punktverlust ist, glaube ich, auch ganz schön lange.
Unfassbar. Ja. Also wirklich, also es ist einfach, dieses Kästchen war einfach ausgegraut. Es war einfach, die sagen, nee, machen wir nicht. Also fand ich schon ziemlich krass. Das ist ja klar, dass der dann nach hierhin kommt und sich erstmal daran gewöhnen muss, dass nicht jedes Spiel irgendwie deutlich für ihn oder für uns in dem Fall ausgeht. Anfang November ist dann wieder Länderspielpause. Hast du in letzter Zeit mit Alfred Gislason Kontakt gehabt?
Vor Olympia hatte ich mit ihm Kontakt, aber jetzt in der letzten Woche nicht mehr. Ne?
Du hast ja auch schon, du blickst auf eine sehr lange Nationalmannschaftskarriere bereits zurück. Jetzt sind viele zurückgetreten. Viele haben gesagt, jetzt ist irgendwie so ein Punkt gekommen, wo es reicht. Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht, von dir aus zu sagen, jetzt habe ich auch ein Alter, wo ich sage, da konzentriere ich mich auf den Verein, auf die Liga?
Ja, es sind sicher Gedanken, die man sich macht. Gerade bei mir jetzt auch nach ein paar vielleicht Nicht-Nominierungen. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht der Typ, der dann irgendwo in Anführungsstrichen aufgibt, sondern ich versuche weiter an Top-Niveau ranzukommen. Und wenn der Bundestrainer dann der Meinung ist, dass ich gut genug bin und besser als die anderen, dann werde ich auch dabei sein. Und ja, das wird sich dann einfach in den nächsten Jahren zeigen. Aber ich werde jetzt von mir aus erstmal nicht sagen, dass ich nicht mehr zur Verfügung stehe, weil jedes Länderspiel macht immer noch mega viel Spaß und ist immer noch was ganz, ganz Besonderes. Und deshalb habe ich das eigentlich so für mich entschieden, dass ich das erstmal nicht tun werde.
Finde ich auch ehrlicherweise eine gute Einstellung, weil es ist ja der Lauf der Zeit, dass irgendwann jüngere Spieler nachkommen, dann vielleicht. Aber trotzdem, das haben wir jetzt in der Nationalmannschaft super oft erlebt, brauchen wir auch diese Backup-Spieler, die dann nicht... Wie soll ich das sagen? Die dann nicht eitel sind und sagen, ja, jetzt hast du mich aber 4 Wochen, 4 Länderspiele nicht angerufen und jetzt soll ich wieder in die Bresche springen. Weil ich finde es trotzdem, es ist ja nochmal eine Riesenehre, wie du schon sagst, jedes Länderspiel ist irgendwo wichtig. Was aber natürlich auch ein Punkt ist, ich glaube, du bist einer der Spieler der letzten Jahre, der, glaube ich, am meisten Stress hatte. Wenn man es mal auf die letzten 10 Jahre sieht, wirst du einer der Spieler auf der Welt sein, der die meisten Spiele gemacht hat, oder sehe ich das verkehrt?
Ja, ich habe sicher sehr, sehr viele Spiele gemacht in den letzten 10 Jahren. Also auch von der reinen Spielzeit her sicher auch, weil da waren wenige Jahre dabei, wo ich nicht 60 Minuten in vielen Bundesligaspielen gespielt habe. Dann jedes Jahr international gespielt. Jetzt das erste Jahr tatsächlich, seit ich bei den Löwen bin, dass es während der, bis auf die Spiele, die wir bisher hatten, keine internationalen Spiele mehr gibt. Das ist schon eine andere Situation, auch ehrlich gesagt. Und ja, die Belastung war immer richtig hoch, aber ja, ich habe das oft eigentlich als was Schönes empfunden, dass man sich halt einfach mit den, vor allem in der Champions League, mit den Besten jede Woche fast messen konnte. Das finde ich immer noch eine große Sache.
Das heißt, es ist nicht so, dass du sagst, ach komm, also jetzt zu fortgeschrittenen Zeit in der Karriere ist es auch mal ganz schön, wenn man auch mal zwischendurch mal 2-3 Tage durchpusten kann und nicht alle 3 Tage in irgendeinem Flieger sitzt, in irgendeinem Bus sitzt oder halt im Training ist und da gar keine Freiräume mehr hat.
Ja, es hat sicher seine guten Seiten. Also das will ich gar nicht wegreden. Gerade wenn man eine Familie auch zu Hause hat, ist es sicher eine schönere Situation, dass man vielleicht ein Spiel die Woche hat statt 3 Spiele. Und deshalb hat es sicher auch viele positive Sachen, dass man jetzt vielleicht ein Jahr nicht international spielt und ein paar weniger Spiele absolvieren muss. Aber ich sehe es einfach so, dass ich mich mit den Besten messen will, dass ich viel zeigen will und deshalb nehme ich dann lieber viele Spiele in Kauf, weil dafür bin ich jetzt für diesen Lebensabschnitt Handballspieler und andere Dinge kommen dann sicher auch danach. Und klar, man verpasst trotzdem auch viel. Das ist so ein bisschen.
Ja, gerade mit den Kindern jetzt.
Genau, gerade mit den Kindern, aber gleichzeitig haben wir auch in der normalen Woche eine sehr privilegierte Position. Also ich kann zum Beispiel meine Kinder, wenn wir hier zu Hause sind, jeden Tag in die Kita bringen und nachmittags wieder abholen, weil wir halt einmal am Tag trainieren und danach bin ich den ganzen Tag zu Hause. Also welcher Arbeitnehmer, der im Büro irgendwo sitzt, kann das leisten oder kann das tun, weil das, selbst wenn das möchte, weil er einfach von, keine Ahnung, 9 to 5 im Büro sitzen muss und dann kriegt man viel, viel weniger noch mit von den Kindern.
Aber wenn man halt eben keinen so einen 9-to-5-Job hat, dann braucht man ja auch ein Organisationstalent, um das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Müssen wir dir da ein großes Kompliment machen oder vielmehr deiner Frau?
Ja, da schon eher meiner Frau. Also ich bin da schon ein bisschen chaotischer. Ich arbeite daran, dass ich das auch ein bisschen strukturierter hinkriege, aber ich sage zu meiner Frau immer, dass das wahre Genie kommt im geordneten Chaos raus. Wenn man selbst im Chaos noch durchblickt.
Das ist immer die schönste Ausrede. Ich kenne das. Das habe ich meiner Mutter immer gesagt früher, aber die hat das auch nicht geglaubt. beim letzten Mal, als du bei uns im Podcast warst, das war Folge 30 dann, ne? Hast du uns ein Gitarrenständchen versprochen, wenn du das nächste Mal im Podcast bist? Ich sehe gar keine Gitarre. Ja,
wurde mir nicht gesagt, dass die mitbringen soll. Na, ist leider nicht so vorwärts gegangen, wie ich mir das erhofft habe. Da waren viele andere Dinge drin, deshalb fürs Ständchen leider noch ein bisschen zu früh.
Okay, ja gut, also bei dir bin ich mir ja sicher, wir werden noch den einen oder anderen Podcast haben in den nächsten Jahren. Müssen wir also unbedingt nachholen, wir schreiben uns wieder, wir machen uns wieder, wie sagt man so schön, einen Knoten ins Taschentuch, dass wir beim nächsten Mal nachfragen, wo die Gitarre ist. Wir kommen jetzt in die dritte und letzte für heute und auch neue Kategorie.
Löwen in freier Wildbahn.
Löwen in freier Wildbahn. Das ist jetzt tatsächlich ein Thema, was wir so ein bisschen auf jeden unserer Gäste zuschneiden. Das ist also nicht mehr dieselbe Rubrik bei jedem Spieler. Und was läge näher, als mit dem Rekordlöwen über Clubs, Vereinsbindung und über Treue- und Wechseloptionen zu sprechen. In deiner Vereinslaufbahn steht Rhein-Neckar-Löwen 2007 bis Strich. Also bei Wikipedia und Co. kommt danach erstmal nichts. 2023 läuft dein aktueller Vertrag aus, dann bist du 33, kurz vor dem 34. Geburtstag. Da geht aber schon noch was, oder?
Ja, also so wie ich mich jetzt im Moment körperlich fühle, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, da noch ein paar Jahre dran zu hängen. Ja, man muss einfach schauen, wie ich dann auch noch, ob ich genug Lust habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es vorher auch beschrieben, wie so die Gefühlslage ab und zu ist, wenn man so lange auf einem richtig hohen Niveau spielt und dann hat man so über lange Zeit so eine Achterbahn der Gefühle irgendwie, ja, dann zerrt es schon sehr an einen, auch psychisch. Und ja, ich muss dann einfach für mich entscheiden, ob ich das noch weiter haben möchte. Sicher auch eine Frage von Alternativen, was man sonst im Leben dann noch machen kann. Aber ich kann mir schon eigentlich im Moment bin ich eher auf der Seite, dass ich noch ein paar Jahre weiterspielen werde.
Aber ich höre raus, so den zweiten Goggi werden wir mit dir nicht erleben, also bis 41 durchzuziehen.
Ja, mal schauen, wie es sich die nächsten Jahre entwickeln. Aber im Moment kann ich mir es so lange, ehrlich gesagt, nicht vorstellen.
Das ist ja auch getriebener, ne? Also Gogi ist da tatsächlich eins dieser Beispiele.
Ja, Lexi spielt ja auch noch, also der ist
ja gut, aber das war jetzt, auf Gogi war ich jetzt natürlich gekommen, weil das bei dir ja schon relativ positionsgetreu ist als Außenspieler.
Stimmt.
Ich glaube, als Außenspieler und als Torhüter kann man das ja auch besser machen. Bei Lexi hat man ja schon auch gemerkt, dass er ja noch des Öfteren so kleine Wehwehchen auch hatte, weil natürlich auf einer Rückraumposition ist dann doch nochmal ein bisschen härter zugeht.
Ja, wenn man als Außenspieler relativ verletzungsfrei durch die Karriere durchkommt, beziehungsweise vielleicht nicht jedes Jahr eine bisschen härtere Verletzung hat, dann dann kann man das schon ein bisschen länger schaffen, sicher, einfach weil man deutlich weniger Körperkontakt im Spiel hat.
Aber da braucht man auch so ein krankes Fitnesslevel, wie Gudjon Vallo Sigurdsson das an den Tag gelegt hat, oder?
Ja, das macht sicher viel einfacher.
Also unfassbar, was der an Training macht. Macht er hundertprozentig auch heute noch. Also auch als Trainer, meinst du nicht, dass er das in denen in Gummersbach schon so vorlebt auch?
Ja, der wird sicher immer noch sehr, sehr fit sein, definitiv. Aber ich glaube jetzt, ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er da quasi in eine Fitnesskonkurrenz zu den Spielern versucht zu gehen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich würde mich freuen, Gummersbach steht gerade sehr, sehr gut da. Ich würde mich freuen, wenn er als Gummersbach-Trainer mal zu uns in die Arena kommt nächstes Jahr.
Ja, das wäre definitiv cool. Und da muss man ja auch sagen, das sieht man ja auch in dem ersten Jahr, obwohl sie die Ambitionen hatten, aufzusteigen, lief es dann auch am Ende nicht darauf raus. Und da sieht man schon auch eine Entwicklung, dass er auch jetzt nach einem Jahr mit einem gleichen Trainer oder im nächsten Jahr mit dem gleichen Trainer sich deutlich stabilisiert haben.
Absolut. Fernab davon, dass so ein Verein wie der VfL Gummersbach auch einfach in die Bundesliga gehört.
Das auf jeden Fall.
Auch einfach mal festhalten. Jetzt, wo die Herren Schmid und Palicka dann ihre letzte Löwensaison spielen, bist du mit Uwe und Apfel zusammen so etwas wie die Last Man Standing der goldenen Löwengeneration. Wie erlebst du diese spannende Phase dieses Umbruchs?
Ja, wir haben bei uns im Trainingszentrum die Bilder, die Meisterbilder hängen aus beiden Jahren und da haben wir schon die letzten Monate schon ab und zu mal drauf geschaut und gesagt, schau mal, jetzt werden es schon immer weniger und weniger von den Leuten, die da waren. Aber erstmal ist es auch ein normaler Prozess, muss man auch sagen. Klar ist um ein paar Spiele immer noch schade, finde ich. Gerade wenn man sieht, was ein Redde in Lemgo immer noch macht, da muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich schon immer noch ein bisschen hinterher. Genauso Mess, auch wenn er hier öfter auch ein bisschen in der Kritik stand, aber vielleicht auch klar zusätzlich, weil er ein guter Freund von mir ist, war das schon schade, dass er damals gehen musste. Aber ja, klar, es ist irgendwo ein normaler Prozess in einer Geschichte von der Mannschaft auch, dass sich Dinge verändern müssen auch. Und dann aber da sind wir auch wieder bei diesem Thema, das braucht halt auch wieder diese Zeit, weil wir waren damals auch nicht auf einmal erfolgreich, sondern wir 2012 wurde so dieses Grundgerüst der Mannschaft, oder war das Grundgerüst der Mannschaft zusammen. Da kam Lexi, da kam die Guardiola-Brüder, Isa war jetzt nicht so lange da, aber Redde war sehr lange da. Da kam Kim, da kam Niklas Landin und aus der Mannschaft ist dann in den Jahren darauf was gewachsen und man kann das sicher nicht versprechen, dass es wieder so kommt, aber wir versuchen jetzt halt irgendwo dann jetzt wieder einen Neuanfang zu machen und wieder in diese Richtung zu gehen und das hat damals auch lang genug gebraucht und wir haben damals auch mehrere schmerzhafte Erfahrungen erleben müssen und haben die gemeistert und sind daraus aber eher stärker geworden und das wollen wir jetzt wieder auf die Reihe bringen und wieder was anschieben.
Andi hat zuletzt bei uns hier im Podcast betont, wie wichtig es ist, die Clubwerte vorzuleben und an die Neuzugänge weiterzugeben. Siehst du sicher nicht anders, aber das ist natürlich auch immer so eine Aussage, die so sehr im Raum steht, aber so richtig konkretisieren kann das ja keiner. Weil wie macht man das konkret? Über Gespräche, über das Verhalten, vielleicht auch sogar darüber, dass Neuzugänge hier in unser Trainingszentrum reinkommen und eben diese auch gerade von dir genannten Bilder sehen aus diesen zwei Meisterschaften. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man das machen?
Ja, da hängt schon viel an den Spielern, die viele, viele Dinge erlebt haben, auch in ihrer Karriere. Das muss jetzt nicht unbedingt nur hier gewesen sein, auch vielleicht bei anderen Vereinen. Ja, damals, Epple hat es immer so ganz gut beschrieben, als er zu uns kam. Er hat einfach in jedem Training, in jedem Spiel diese Gier gespürt. Die ist aber auch dadurch entstanden, dass wir auch Misserfolge hatten. Dass wir damals die Meisterschaft wegen 2 Toren verloren haben. Daraus ist eine viel größere Wille noch entstanden. Da ist man vielleicht noch öfter über die Schmerzgrenze hinausgegangen. Und Epple hat einfach damals, er erzählt es immer so, als er von Melsungen hierher kam, hat er in jedem Training gespürt, okay, hier läuft was anderes ab. Und das sind so Dinge, die Spieler in jedem Training, in jeder Besprechung, in jeder offiziellen Ansage spüren müssen und dass es hier halt dass hier gewisse Werte vorgelebt werden, dass in jedem Training aber auch ganz viel verlangt wird, dass man aber auch außenrum sich sicher fühlen kann, dass man Unterstützung bekommt. Und das sind, glaube ich, so ganz viele kleine Dinge, die zusammengreifen und zusammenpassen müssen, damit sich Spieler, die von außerhalb herkommen, wohlfühlen und dann auch ihre beste Leistung abliefern können.
Mhm. Ist ja auch unheimlich wichtig, dass Apfel dann jetzt auch so wieder fit wird. Also der Mann fehlt an allen Ecken und Enden.
Ja, definitiv. Also ohne jetzt den anderen Torhüter zu nahe treten zu wollen, aber Epple war über Jahre lang unser Nummer 1 Torhüter. Klar hat er sich auch viel Spielzeit mit Palle geteilt, aber wir sind Meister geworden, das erste Mal Meister geworden, da war Epple die ganz klare Nummer 1. Danach kam Palle noch zur Unterstützung. Geh mal die anderen Vereine durch, also die Top-Vereine. Wenn da der erste Torhüter ausfällt, dann haben alle Mannschaften Probleme.
Absolut.
Und das muss man, finde ich, auch ein bisschen in Relation setzen.
Absolut. Ja, wobei wir natürlich auch immer schon gewusst haben, dass wir das vielleicht beste Torhüter-Duo, wenn man es jetzt mal beide so sieht, gehabt haben. Das hat, glaube ich, auch nie einer großartig angezweifelt, dass bei uns der Unterschied zwischen 1 und 1b eigentlich fast nicht vorhanden war, als Palle und Apfel beide gleich fit waren.
Ja, sicher, aber es war ja damals auch schon so und das ist ja bei jedem Spieler so, man hat eben nicht jedes Spiel auch nicht genau dieses gleiche Niveau. Das ist schon ganz, ganz schwierig zu halten über Jahre hinweg. Und damals war es auch so, wenn halt die erste Viertelstunde der eine nichts gehalten hat, dann war das eben das große Plus, dass der andere dann halt kam und meistens halt funktioniert hat.
Ja.
Und wenn halt dann der eine Teil wegbricht, dann ist es schon ein schwerer Schlag.
Absolut. In Folge 30, wir hatten ja dieses Thema gerade mal ganz kurz angerissen. In Folge 30 hast du sehr offen über die jüngste damals Vertragsverlängerung gesprochen, mit dem auch sehr lustigen Video, wie ich fand. Auch eine konkrete Wechseloption im Ausland genannt, ohne jetzt aber den Verein direkt zu benennen. Wäre das für dich jetzt immer noch denkbar, diesen Schritt zu machen? Oder kannst du hier bei uns verkünden, du willst deine Karriere bei den Löwen beenden?
Ja, kann ich noch nicht. Ich habe ja jetzt noch 1,5 Jahre Vertrag, deshalb haben wir jetzt noch nicht über eine Verlängerung gesprochen. Wird sich dann, glaube ich, alles zeigen, auch wie der neue Trainer das sieht und wie er mich einschätzt, wie er die Situation einschätzt, ob er mich behalten möchte. Das ist ja auch eine Frage, wenn man vorher noch nicht zusammengearbeitet hat und wie sich dann alles einfach entwickelt. Und sicher ist es dann, wenn ich dann noch weiter Handball spiele, wo ich jetzt im Moment davon ausgehe, immer noch eine Option, wenn sich hier nicht das Gewünschte ergibt, dass ich noch was anderes versuche. Deshalb kann ich das nicht hundertprozentig ausschließen.
Aber es ist jetzt schon so, ich höre jetzt schon so ein bisschen raus, das ist so eine, wenn das so kommt, dann könnte ich mir das überlegen. Oder ist es bei dir so, ich hatte ja bei Uwe so ein bisschen das Gefühl, das hat ihn einfach unfassbar gereizt, nochmal ins Ausland zu gehen. Deswegen hat er dann dieses, ich nenne es jetzt mal im Nachhinein, kann man es glaube ich so machen, dieses Abenteuer Paris mal gemacht für 3 Jahre, aber glaube ich dann schon auch relativ schnell festgestellt, was er hier halt einfach hatte, was er einfach hier bei den Löwen dann auch verlassen hatte. Ist es denn bei dir so, dass du sagst, boah, dieses im Ausland spielen, das würde mich einfach unfassbar nochmal reizen?
Ja, würde mich schon reizen, aber es geht jetzt nicht unbedingt um das im Ausland spielen, sondern eher im Ausland leben. Einfach sich woanders durchsetzen zu müssen, wieder ganz anders sein Leben nochmal zu gestalten zu müssen, eine neue Sprache zu lernen. Es sind einfach andere Herausforderungen, die würden mich schon reizen und ich würde sogar vielleicht auch behaupten, dass mich das einfach, dass es mich auch auf eine andere Art und Weise nochmal nach vorne bringen könnte, im Ausland auch Handball zu spielen, dass man vielleicht dann nochmal einen ganz anderen Impuls auf seine Handballkarriere bekommen könnte. Aber ich sehe das jetzt auch nicht so, dass ich das als ein Muss in meiner Handballkarriere habe. Ich weit nach vorne geguckt, aber ich halte es auch für eine Möglichkeit, dass ich berufsbedingt dann später nach dem Handball vielleicht auch mal 2 Jahre im Ausland bin. Und deshalb habe ich jetzt nicht so den Drang, dass ich jetzt unbedingt das machen muss, weil ich das auf meiner Liste abhaken will, sondern ich sehe das relativ entspannt. Und wenn sich irgendwelche Möglichkeiten dann zusammentun und sich wo eine Tür zuschlägt und woanders vielleicht wieder eine aufgeht, dann bin ich offen für sowas. Aber ist jetzt nichts, was ich jetzt als Pflicht für mich sehe.
Es ist ja generell so, man diskutiert viel darüber. Gibt es echte Vereinstreue noch? Kann es die denn überhaupt noch geben? Bist du da Teil einer aussterbenden Spezies?
Ja, es gibt sicher wenige Spieler, die so lange bei einem Verein sind und waren. Im Handball wie in fast in allen großen Mannschaftssportarten. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das so viel an irgendwelchen anderen Umständen liegt, an irgendwelchem, dass das Geschäft neuer oder anders wird. Wenn man Volker Zerbe sieht, der ja schon eine ganz schöne Weile nicht mehr Handball spielt, der hat damals auch, der hat klar damals, glaube ich, 20 Jahre sogar in Lemgo gespielt, weil er sogar von daher kommt, aber ich glaube, heute gibt es auch Spieler, die ganz, ganz lange bei einem Verein sind.
Das aber sind heute für die Füchse Berlin.
Ja, richtig. Ja. Nee, aber bei mir ist natürlich auch noch mal eine spezielle Situation, weil ich natürlich nie von nicht so weit her wegkomme und dieser Schritt dann irgendwo anders hinzugehen und gleichzeitig sich sportlich auch zu verbessern in den letzten Jahren ja fast nicht möglich war. Und deshalb war das immer so meine Entscheidung, habe ich mich immer am wohlsten damit auch gefühlt. Aber ob das jetzt eine aussterbende Spezies ist, ich glaube, da wird es in Zukunft auch noch viele, viele Spieler geben, die auch lange bei ihren Vereinen spielen.
Aber welche Rolle spielt oder spielt es eine Rolle, dass man auch so eine Art, ja, wie soll ich das jetzt sagen, eine gewisse Verpflichtung auch vielleicht fühlt, diesem Club gegenüber, mit dem man so viel erlebt hat, der Club, der einem ja auch immer wieder das Vertrauen ausgesprochen hat, jemanden gefördert hat. Gibt es das, dass man so auch so eine Art kleine, dass man sich denkt so, ach Gott, das kann ich jetzt auch nicht machen?
Ja, so, klar ist es irgendwie so, dass man sich viel mehr Gedanken machen würde, wenn man jetzt zu einem anderen Bundesligisten wechseln würde. Einfach aus der ganzen Situation, aus den ganzen Konkurrenzsituationen auch in den letzten Jahren. Ich sehe das so ein bisschen von zwei Seiten. Sicher bin ich dem Verein auch sehr, sehr dankbar für die ganzen Dinge, die er mir gegeben hat, immer wieder auf mich gesetzt, auch wenn es vielleicht mal eine Zeit lang vielleicht mal nicht so gut lief, mich an die Bundesliga herangeführt, mir die Chancen hier gegeben zu haben. Genauso ist aber auch umgekehrt, habe ich dem Verein auch sehr, sehr viel gegeben und unter Schmerzen gespielt, in jedem Spiel alles versucht reinzuwerfen und so weiter und einfach über Jahre versucht, auf meinem besten Niveau zu bleiben. Und deshalb, glaube ich, kann man das ganz gut von zwei Seiten sehen.
Ja, die Meisterbilder, die hängen im Trainingszentrum, die wirklich spannenden Bilder von dir hängen aber hier im Internat, habe ich gesehen.
Ja, ich glaube, das eine wurde tatsächlich unten abgehängt, habe ich vor ein paar Monaten gesehen, aber da sehe ich schon noch ein bisschen.
Ja, die Frisur war aber auch kriminell. Lustigerweise, mein Bruder hatte auch jahrelang so diese typischen relativ langen Haare. Das ist halt so, hat jede Generation irgendwie so ihre Frisur.
Ja, stimmt.
Würdest du das heute nochmal so tragen?
Ja, eher nicht. Mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus auf dem Kopf, auch von dem, wie die Haare wachsen.
Oh, das war bei dir nicht merklich. Was waren aus deiner Sicht die Meilensteine auf deinem Weg auch bei den Löwen? Ich denke zum Beispiel an die Verpflichtung von Gudmundur Gudmundsson, der von 2010 bis 2013 Trainer war und von dem ja viele sagen, er habe die Löwen eigentlich so in die richtige Richtung geschubst.
Also meinst du jetzt für mich persönlich die Meilensteine, also für meine persönlichen Laufbahn?
Also was waren deine persönlichen Meilensteine, die dann auch für dich so diesen Moment wiedergegeben haben, zu sagen, ja, ich bin hier richtig. Wir können hier was erreichen, wir können hier was holen. Weil diese Phase, wir hatten ja auch Phasen, wo es ja auch um den Verein auch finanziell überhaupt nicht gut stand. Und kurioserweise sind wir ja sehr, sehr kurz nach dieser Phase auf einmal deutscher Meister gewesen.
Ja, also für mich persönlich gibt's da mehrere Meilensteine. Also klar, ganz vorne angefangen, die Chance zu bekommen, hier Bundesliga zu spielen und dann auch sogar schon in meinem ersten Jahr, obwohl es so ein bisschen anders geplant war, schon viele, viele Einsätze auch bekommen zu haben und dann auch über die Jahre zu spüren, dass auf mich gebaut wird, selbst wenn dann auch andere Spieler auf meiner Position dazukamen, die älter waren und international vielleicht schon erfahrener waren und sich viel, viel mehr bewiesen hatten als ich zu dem Zeitpunkt, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass ich abgeschrieben bin, sondern dass immer weiter versucht wird, auch meine Karriere weiter zu fördern. Und dann klar, dieser große Umbruch, diese große, ja, das große Neuanfang, nachdem die erste Strategie, die ich hier mitbekommen habe, mit Pipeline is full of money, nicht so ganz von Erfolg
Weg.
Nicht so ganz von Erfolg geprägt war, als ja einfach auch wieder da zu wenig Kontinuität auf den verschiedenen Positionen war, auch in der Mannschaft zu wenig Kontinuität, da konnte nichts richtig zusammenwachsen und dann als dieser gezwungene Neuanfang dann auch gestartet wurde, auch unter Gümi, ab da hat sich dann natürlich sportlich alles auf ein anderes Level bewegt und alles wurde ruhiger auch um den Verein herum, auch wenn ein Spieler mal zwei, drei schlechte Spiele gemacht hat, hat er nicht das Gefühl, er muss sich jetzt irgendwo in einem Büro bei einem Vereinsoberen Rede und Antwort stehen und muss schon um seinen vierjährigen Vertrag bangen, sondern wir konnten einfach in Ruhe arbeiten und hatten sicher auch viele richtige Entscheidungen innerhalb der Mannschaft und viele richtige Entscheidungen bei den Spielern, die zu uns gestoßen sind. Und das Gesicht in der Mannschaft hat sich einfach auf so eine positive Art und Weise dann verändert, dass wir erfolgreich sein konnten.
Faktor vielleicht auch ein bisschen, dass der Druck dann ja auch so ein bisschen weg war, ne? Nachdem klar war, diesen Mäzen gibt's nicht mehr, das Geld fließt nicht mehr hier in Strömen, war vielleicht auch bei Fans und beim Umfeld nicht mehr so dieses, naja, also was ist denn jetzt? Holen wir jetzt nochmal einen Titel oder sowas alles? Und wir sind dann... Also das sind ja nach wie vor, glaube ich, die geilsten Jahre, wahrscheinlich bei dir genauso wie auch so bei uns aus dem Umfeld, waren dann diese Jahre mit zwei deutschen Meisterschaften, mit einem Pokalsieg, auch der ERF-Cup-Sieg soll da nicht vergessen werden, auch mit Grüßen an Nikola Jakobsen, natürlich auch die Supercup-Siege vergessen wir nicht.
Ich wollte schon sagen.
Nicht, dass das nachher wieder heißt, die würden wir nicht wertschätzen. Aber was man ja immer wieder sieht, Erfolg verläuft in Wellen. Das lernen gerade alle kennen. Ich behaupte sogar, dass es auch die SG Flensburg-Handewitt jetzt gerade ein bisschen kennenlernt, weil auch nicht mehr alles so lockerflockig von der Hand geht. Warum ist es so schwer, Erfolg zu konservieren?
Ich glaube, bei Flensburg jetzt mal da kurz drauf anzugehen, hat es schon auch viel mit den Verletzungssituationen zu tun, weil ich glaube, sonst wäre die Mannschaft sehr, sehr stark auch für die Saison gewesen. Man sieht es auch, oder hat es in der Vergangenheit auch beim THW Kiel gesehen, die waren auch mal ein Jahr lang, ich glaube sogar Sechster, die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen.
Ohne Titel.
Und das war ja vorher auch unvorstellbar bei einer Mannschaft, die über ein Jahrzehnt gefühlt jedes Jahr die Meisterschaft gewonnen hat. Und ja, es ist einfach schwierig zu sagen. Es gelingt halt, es hängt zum einen mit dem Niveau auch in der Bundesliga zusammen, dass eben die Vereine auch so eng zusammen sind, dass eben dann auch so eine kleine Umbruchphase, wie jeder Verein dann haben muss, weil es ab und zu schon schwierig ist, die Spieler auch vom Altersniveau und von der Leistungsstärke so zu tauschen, dass da fast kein Bruch entsteht. Das gelingt eigentlich so gut wie nie, auch wenn das natürlich die Wunschvorstellung sein sollte. Aber es gibt dann immer so ein paar Dellen, wo dann vielleicht auch ja von den Persönlichkeiten, die dann vielleicht auch dazukommen, das vielleicht dann nicht so passt, wie es vorher gepasst hat, oder Leute innerhalb einer Mannschaft entwickeln sich auf eine andere Art und Weise, sei es sportlich, sei es aber auch vielleicht vom Persönlichen und von den Ansprüchen und von der Art und Weise, wie man sich vielleicht gibt, dass das dann zu den neuen Spielern nicht mehr so passt, wie es halt vorher gepasst hat. Das sind ja viele Dinge, die so zusammenkommen, wenn halt eine Gruppe von 16 Menschen plus zwei Trainer, 18 Menschen dann Tag für Tag in der Halle und in der Kabine zusammenkommen. Da gibt's viele, viele Reibungspunkte automatisch, viele Angriffspunkte, und wenn dann halt viele Charaktere ausgetauscht werden, dann geht es halt nicht so fließend meistens weiter. Und das ist sicher, wie schon gesagt, sollte das die Wunschvorstellung sein, aber man trifft dann eben auch nicht immer die absolut richtigen Entscheidungen, oder man kann vielleicht auch nicht die Nummer 1 auf seiner Liste dann eben neu dazu holen, wo man sich sicher sein kann, dass die sportlich als auch persönlich da genau reinpassen wird, sondern man muss dann vielleicht in einem anderen Regal jemand holen und so dreht sich so ein bisschen im Kreis und deshalb glaube ich, dass es gerade auch mit diesem Niveau, das eben in der Bundesliga herrscht und in der Spitze herrscht, das eben schwierig ist, so ganz, ganz hundertprozentig konstant der Erfolg zu halten.
Ja, im Handball, finde ich, gibt es schon auch so eine Art, das ist vielleicht ein schwieriger Begriff, so eine Art Erfolgstourismus, habe ich schon das Gefühl, weil in den Zeiten, wo wir hier on top of Europe gefühlt waren, haben ja die Spieler hier gefühlt an der Tür geklopft und gefragt, darf ich mal mittrainieren, egal, von allen möglichen, also was da hier für Namen rumgegeistert sind, die sich mit diesem Verein befasst haben. Es ist dann aber auch unheimlich schwierig, aus so einer Situation wie jetzt momentan, wo das vielleicht nicht so ist, da auch irgendwie rauszukommen.
Ja, sicher. Aber das liegt dann auch an den handelnden Personen, die dann zu dem Zeitpunkt auch dann hier sind, die an den Spielern, die da sind auch, dass man eben wieder so was Neues aufbaut, wieder so eine, ja, vielleicht seinen eigenen Weg einfach oder definitiv seinen eigenen Weg findet, um dann wieder so eine Situation herzustellen, dass die Leute hier gefühlt herlaufen würden.
Ja.
Ja, das ist ja wieder dieser Prozess, den man sich erarbeiten muss, den man sich erarbeiten will, wo dir aber auch niemand eine Garantie dafür gibt, weil da einfach auch so viele Kleinigkeiten reinspielen, dass das eben dann funktioniert oder eben nicht funktioniert.
Du wirst ja wahrscheinlich auch nicht immer sofort gesagt haben, ich werde jetzt hier so viele Jahre bei den Löwen spielen. Das wird ja bei jeder Vertragsverlängerung auch wieder eine neue Entscheidung gewesen sein. Du hast im Oktober 2018 den Rekord gebrochen. 344 Spiele für die Löwen zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile dürften es weit jenseits der 400 liegen. Weißt du deine aktuelle genaue Zahl? Okay.
Nee.
Bedeuten dir diese Zahlen etwas? Oder sagst du, ja, das ist okay, hat sich so ergeben?
Nee, das bedeutet mir schon was, muss ich schon sagen. Klar hat sich's irgendwo so ergeben, aber über die ganzen Jahre da dabei zu sein und immer auch eine wichtige Stütze der Mannschaft zu sein, das bedeutet mir schon was und das gibt mir auch einfach was zurück für die Arbeit, die ich täglich investiere. Und klar, ist es irgendwo eine, kann man sich nichts davon kaufen am Ende, aber es ist schon irgendwie eine besondere Ehre, dass man das geschafft hat, auch über die Jahre so ein gutes Niveau zu halten.
Ja gut, also das wird ein Rekord sein, den wird so schnell keiner einstellen. Gut, das haben wir auch bei anderen Rekorden gedacht in der Sportwelt, wenn wir mal ehrlich sind. Aber der wird, glaube ich, vor allen Dingen, der ist ja noch im Bau.
Genau.
Wie ist eigentlich mit dem Studium? Bist du schon durch?
Mein Studium ist fertig. Ich habe jetzt gerade, oder mein Bachelorstudium ist fertig. Ich habe jetzt gerade diese Woche mit einem Masterstudiengang angefangen.
Okay, das geht jetzt. Wie lange dauert so ein Masterstudiengang?
Ja, hoffentlich kriege ich es in anderthalb Jahren hin.
Okay.
Ja.
Du weißt ja, ich habe noch nie eine Uni von innen gesehen. Noch nicht mal zu Besuch. Du kennst diesen Club in- und auswendig. Wir haben über deine Zukunft gesprochen, aber eins ist natürlich auch klar, der Abgang von Andi Schmid ist... Ja, nicht nur in meinen Augen, ich glaube in jedermanns Augen, einer der größten personellen Schnitte, die es bei den Löwen jemals gegeben hat. Was glaubst du, macht dieser Abgang mit dem Club?
Ja, Andi war über Jahre lang eine prägende Figur im Spiel und auch außerhalb von der Handballhalle für den Verein. Und deshalb, fehlt einfach eine große Persönlichkeit und ein fantastischer Handballspieler in den nächsten Jahren. Aber da sind wir auch wieder dabei, dass man soll jetzt auch nicht zu weit dann immer solche Sachen, finde ich, aus Mannschaftssicht darf man solchen Sachen nicht zu weit hinterher trauern. Mhm. Und auch aus Vereinssicht, klar, soll man so Spieler oder soll man verdiente große Spieler immer in Ehren halten, aber es geht weiter. Also hier war damals auch so ein bisschen fast das Gefühl, als Uwe gegangen ist, okay, jetzt kann man die Mannschaft vergessen und danach wurde es nochmal richtig erfolgreich. Und es geht immer weiter im Mannschaftssport und man versucht sich dann immer wieder neue Ziele zu setzen, man versucht dann wieder was Neues aufzubauen und das ist der Lauf der Zeit, dass Spieler den Verein dann eben verlassen, auch altersbedingt Spiele aufhören und dann sind das auch wieder Chancen für neue Spieler und für andere Leute dann neu eine prägende Rolle in diesem Verein einzunehmen. Und das muss der Anspruch sein, dass man da gewisse Personen findet, die in den nächsten Jahren, die eben dann diese prägenden Rollen auch übernehmen können.
Ich bin für diese Weltuntergangsstimmung nach Andi Schmid auch nicht zu haben. Ich mache mir eher Sorgen um den Saunawartposten.
Ja, das wird tatsächlich schwierig. Ja.
Aber wie sehr wird er dir persönlich fehlen? Ihr seid sehr, sehr dicke miteinander.
Ja, wird mir sehr fehlen, aber das ist ja mittlerweile auch so eine Freundschaft, dann ja, spielt es keine Rolle, ob wir beide jetzt im gleichen Ort wohnen oder da ein paar Kilometer zwischen uns liegen. Wir werden definitiv weiterhin sehr viel Kontakt haben. Es werden vielleicht nicht mehr ganz so viele hitzige Situationen in den Stunden nach dem Spiel übers Telefon sein, aber auf eine andere Art und Weise dann wird er dann vielleicht auch einen guten Blick darauf haben können mit so ein bisschen Abstand, wird er auch hier für die Löwen das auch anders beurteilen können oder ja vielleicht einfach aus einer anderen Sicht beurteilen können. So werden dann, kann er mir dann auch ein paar andere Hinweise vielleicht auch geben, und dieser persönliche Kontakt und die persönlichen Gespräche, die werden nicht aufhören.
Ein Faktor dafür, dass Weltuntergangsstimmung nicht angesagt ist, heißt Juri Knorr. Ist die Zukunft auf dieser Rückraum-Mitte-Position für die Löwen? Welchen Eindruck hast du von ihm?
Ja, Juri ist schon in seinem Alter schon sehr, sehr professionell. Also wenn ich zurückdenke, wie ich mit 21 war, dann ja, vom Gefühl her wusste ich noch nicht so hundertprozentig, wie sowas läuft. Musste da auch noch ein bisschen länger reinwachsen in so ein ganz professionelles Handballleben. Und da ist er schon sehr weit von seinem ganzen Mindset. Und das ist schon mal ein erster Riesenschritt. Und er ist ein toller Handballer. Wir haben aber auch von Anfang an gesagt, dass man die Erwartungen jetzt nicht zu hoch hängen soll, weil eben Spieler, die vorher bei so einem Verein noch nicht gespielt haben, da auch reinwachsen müssen und in Rollen reinwachsen müssen, und gerade in so einem jungen Alter sind eben noch ein paar Schwankungen da. Das ist ganz, ganz, ganz normal, und das hat die Saison bisher auch gezeigt, aber die Saison hat vor allem auch gezeigt, und noch wichtiger ist für mich das, was ich jeden Tag in der Trainingshalle sehe, was da in ihm steckt. Und wenn er das, was er im Training fast täglich zeigt, in den Spielen noch mehr auf die Platte bringt, dann muss man sich da gar keine Sorgen machen, weil dann haben wir hoffentlich hier für die nächsten Jahre einen ganz, ganz starken Spieler.
Da freuen wir uns drauf. Spannend bleibt's bei den Rhein-Neckar Löwen. Da brauchen wir, glaube ich, da braucht man kein Hellseher für sein, um das festzustellen, dass es nicht langweilig wird in diesem Verein, in diesem Club. Vielen, vielen Dank, dass du nochmal zum dritten Mal bei uns sehr warst. Gern. Denk beim vierten Mal an die Gitarre. Wir tun's. Wir haben es uns schon aufgeschrieben. Ja, auch vor allen Dingen danke, dass ich finde es immer wieder schön, dass wir dann auch einfach so offen irgendwie quatschen können. Man vergisst ja zwischendurch, dass der ein oder andere dann auch noch zuhört, wenn man sich so unterhält.
Bringt ja sonst nichts, wenn man mit irgendwas zu sehr hinterm Berg hält.
Dafür ist dieser Podcast ja auch da. Wir wollen ja wirklich auch offen Meinungen hören. Wir wollen offen über Themen sprechen. Mit dem macht mir das immer ganz besonders viel Spaß. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Das war Folge 43 von unserem Löwen-Podcast, der jetzt Löwenfunk heißt, präsentiert von WTG. Ihr seid natürlich schon lange Follower bei uns. Falls ihr es jetzt nicht seid, dann solltet ihr schnell mal auf den Folgen-Button klicken, denn dann verpasst ihr von uns keine Folge. Ansonsten ist am Samstag Heimspiel, da könnt ihr euch noch Karten für holen gegen Leipzig. Wird gut, wird voll, wir freuen uns drauf. Das war's von uns, vom Löwenfunk für diese Woche. Macht's gut!
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.